Übrigens war damals beim Ersten Weltkrieg, waren so ziemlich alle, die sich mit Diabetes beschäftigt hatten, waren an der Front. Also wenn der Erste Weltkrieg nicht die Forschung stillgelegt hätte, dann wäre das Insulin Ende 1914 verfügbar gewesen.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Wer hat denn nun wirklich das Insulin entdeckt und die Insulinbehandlung möglich gemacht? Hätte Insulin schon viel früher entdeckt werden können? Und warum schreiben und sagen eigentlich so viele Menschen Diabetes? Das wollen wir heute von Dr. Viktor Jörgens erfahren. Er ist Arzt und war von 1988 bis 2015 Direktor der Europäischen Diabetesgesellschaft EASD. Was uns heute aber vor allem interessiert, er ist ein großer Kenner der Diabetesforschung und weiß Geschichten zu allen Forscherinnen und Forscher, die für entscheidende Fortschritte in der Diabetologie gesorgt haben. Vieles davon steht in seinem Buch Die Geschichte der Diabetesforschung – Vom Opium zum Insulin. Wir stellen die Daten in die Shownotes. Und heute, darauf hoffen wir, nimmt uns Viktor Jörgens in O-Ton Diabetologie mit auf einen Streifzug durch die Diabetesgeschichte. Der Diabetesmonat November könnte mit dem Weltdiabetestag am 14.11. nicht besser passen. Mein Name ist Günther Nuber und mit dabei ist meine Kollegin Nicole Finkenauer. Wir arbeiten zusammen in der Medizinredaktion der Metrix Deutschland, konkret zum Beispiel an der Diabeteszeitung und am Online-Portal Diabetesanker. Hallo Nicole.
Hallo Günther. Noch ein Hinweis am Anfang. Diese Podcast-Folge wird ermöglicht durch Guardians for Health. Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Boehringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte.
Nicole und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie und natürlich auch jedes Jahr über den Weltdiabetestag, der am 14. November begangen wird. Am 14.11.1891 wurde der Insulinentdecker Frederick G. Banting geboren. Mit dem Leben und Wirken von Banting bestens vertraut ist Dr. Viktor Jörgens. Wir beide kennen uns seit 30 Jahren, wir duzen uns. Viktor, wie geht es dir denn und wo treffen wir dich heute an?
Zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Und mir geht es hervorragend. Ich hatte gerade eine sehr interessante Woche auf dem EASD Annual Meeting, zu dem ich natürlich immer jährlich hinfahre.
Lieber Herr Dr. Jörgens, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zum Weltdiabetestag. Sie haben ja schon lange ein Faible für Medizingeschichte und da natürlich vor allem für die Geschichte des Diabetes und der Diabetesforschung. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich dafür so interessieren und da auch schon so aktiv waren beim Publizieren von interessanten Geschichten?
Ich habe mich immer schon nicht nur für Diabetesgeschichte, sondern für Geschichte im Allgemeinen interessiert. Und im Rahmen meiner Tätigkeit bei der EASD habe ich sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt, die mittlerweile Teil der Geschichte sind und viele davon leben auch nicht mehr. Als ich dann in den Ruhestand gegangen bin, hatte ich wirklich Zeit, mich intensiver damit zu beschäftigen. Und noch mehr, als dann Covid kam und in den 2 Jahren Covid habe ich dann 2 Bücher, eins in Englisch, eins in Deutsch geschrieben über Diabetesgeschichte, weil mir aufgefallen ist, dass es darüber leider nur sehr wenig Bücher gibt.
Ja, und in diesem einen, in dem deutschen Buch Vom Opium zum Insulin, die Geschichte der Diabetesforschung, da beginnen Sie ja mit dem Claude Bernard, der 1813 schon geboren wurde. Und dann geht das so durch die Geschichte und Sie beschäftigen sich mit ganz vielen Forschern, die eben auf dem Gebiet des Diabetes geforscht haben. Welcher von diesen vielen Forschern, die Sie da porträtiert haben, hat Sie denn am meisten beeindruckt? Oder dann auch noch mal ein bisschen weiter gefragt, was halten Sie da für das Wichtigste? Forschungsergebnis?
Na, beeindruckt hat mich zum Beispiel die Persönlichkeit von Oskar Minkowski und auch von dem Freiherrn von Mehring, die beide gemeinsam den Pankreasdiabetes entdeckt haben und von Mehring sogar auch noch die SGLT2-Hemmung. Beide haben geniale Experimente gemacht und ganz hervorragende Forschungsarbeiten geleistet. Und für die Diabetologie die bedeutendste Entdeckung war natürlich die Einführung der Insulintherapie. Und da muss ich sagen, ist meine Bewunderung allerdings für die verschiedensten Beteiligten nicht so ganz groß, weil es zum Teil auch recht schwierige Menschen waren, die an dieser Entdeckung beteiligt waren.
Und was weiß man über die Persönlichkeit zum Beispiel von Mehring und Minkowski? Also wenn Sie sagen, die Persönlichkeit beeindruckt Sie da auch?
Der von Mehring, der Minkowski ist in Kaunas geboren, in Litauen, und wird gerade geplant, dort ein großes Denkmal von ihm aufzustellen. Nicht nur für ihn, sondern für den Bruder, weil der Bruder war der Lehrer von Einstein und hat ein Buch über Raum und Zeit geschrieben, was die halbe Relativitätstheorie schon umfasst. Er ist leider sehr früh gestorben. Und diese Brüder sind mit der Familie nach Königsberg ausgewandert, weil damals im Zarenreich Judenverfolgungen waren und in Preußen waren ging es den Juden wesentlich besser. Der Vater hatte ein großes Geschäft für Getreidehandel aus Russland und Minkowski hat sehr, sehr viele Entdeckungen gemacht, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte, aber vor allen Dingen eben festgestellt, dass wenn man Hunden die Bauchspeicheldrüse entfernt, dass es dann zum Diabetes kommt. Und das war eben der gerade Weg zur Entdeckung des Insulins. Der war ein sehr interessanter, fröhlicher, sehr quirliger Mann, der dann in Straßburg, in Köln und später in Breslau gearbeitet hat. Und der ist sogar als Arzt zu Lenin geschickt worden, als Lenin schwer krank war, hat aber auch nicht mehr helfen können.
Das sind genau die Geschichten, die man so nicht kennt und weswegen wir heute miteinander ins Gespräch kommen, lieber Viktor. Kommen wir noch näher auf den jetzt zumindest in der Öffentlichkeit wohl bekanntesten Forscher zum Thema Diabetes und Insulin, auf den Kanadier Frederick Banting. Wie schon gesagt, feiern wir Banting selbst als Insulinentdecker. Was sagst du dazu? Ist er denn wirklich der Entdecker des Insulins?
Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Und dafür muss man eigentlich entweder das Buch von Bliss lesen oder meins. Das Insulin war schon entdeckt vor dem Ersten Weltkrieg. Mehrere Forscher hatten bereits Insulin extrahiert, hatten zum Teil in Tierversuchen gezeigt, dass es den Blutzucker senkt. Und der deutsche Forscher Zülzer, der war Kliniker am Krankenhaus Hasenheide, was es heute nicht mehr gibt, aber es gibt den Park Hasenheide, wo eigentlich auch mal ein Denkmal hin müsste. Der Zülzer hat schon in diesem Krankenhaus Insulin produziert, also aus Bauchspeicheldrüsen extrahiert, Patienten gespritzt und welche aus dem Koma geholt damit. Das Problem war nur die Qualität der Reinigung. Es war auch ein Problem natürlich der Menge, weil er hatte immer nur klein wenig. Vor dem Ersten Weltkrieg, aber also praktisch 2-3 Wochen davor, hat er aber dann mit der Firma Roche zusammen ein ganz hervorragendes Insulinpräparat gemacht, was bei Menschen und Tieren den Blutzucker dramatisch senkte. Und die Chefs der Firma Roche haben aber dann abgelehnt, das weiter zu fördern. Die haben gesagt, nie im Leben könnte man sich vorstellen, dass Menschen jeden Tag mehrfach sowas spritzen. Das wäre undenkbar. Und er sollte mal wieder anfangen zu forschen und eine Tablette suchen. Damit hat Roche ein ganz, ganz großes Geschäft versäumt. Und dann kam der Krieg und Roche ging es auch ganz schlecht. Und Zülzer konnte dann nachher in dem völlig verarmten Deutschland auch gar nicht mehr forschen. Und er war Jude, der ist dann ausgeflohen in die USA und ist in Troy, in der Nähe von Detroit, beerdigt. Aber auf seinem Grab steht drauf, der erste Arzt, der Menschen mit einem Pankreasextrakt aus dem Koma holte. Es gab noch Scott, es gab Kleiner, es gab also mehrere, die schon nah dran waren. Es gab den Rumänen Paulescu. Also das Insulin war schon entdeckt. Was Banting, Best, McLeod und Kolib und Clues geschafft haben, ist, dass es für die Therapie praktisch verfügbar wurde. Aber das hat dann anderthalb Jahre gedauert, bis das funktioniert hat.
Was ja auch noch bemerkenswert ist, ohne Tiere wäre es ja nicht gegangen, ne? Also man hat an Hunden Experimente gemacht und dann später ja auch Tiere genutzt, um Insulin zu gewinnen. Auch Banting hat ja mit Hunden experimentiert und da gibt's ja schon die Geschichte, es hätten eigentlich auch mal ein paar weniger Hunde sein können, die der ihr Leben lassen mussten. Was hat's denn damit auf sich? Warum waren es eigentlich viel mehr, als es hätten sein müssen?
Da die Hunde haben einen großen Beitrag zur Rettung vieler Menschen mit Diabetes geleistet. Der Unterschied zwischen Minkowski und Banting war, dass Minkowski ein genialer Operateur war, obwohl Internist, dass er neben sich den Freiherrn von Mehring hatte, der auch Erfahrung hatte aus dem besten Labor für Physiologie damals in Leipzig, mit Hundeversuchen und Operationen. Die hatten ein zweistöckiges Gebäude in Straßburg für Laborforschung mit einem Tierpfleger. Also das waren Profis. Benting hatte noch nie in seinem Leben den Bauch von irgendwas geöffnet. Ja, der hatte Kriegsverletzungen behandelt in Frankreich an der Front. War ganz junger Chirurg, noch nicht mal abgeschlossen, richtig Ausbildung. Und der Best konnte Blutzucker messen, der war Student, ja, hatte Biochemie gemacht oder medizinische, aber Hunde operiert hat auch noch nicht. Die hatten keinen Tierpfleger, das heißt, die armen Viecher wurden überhaupt nicht betreut, richtig. Und das muss ein großes Gemetzel gewesen sein. Die ersten 4 Hunde, die er operiert hat, sind alle am Tag danach gestorben. Verblutet, nachher hatten die Infekte, also das war ein Massaker, was er da angerichtet hat. Und das ist, wäre heute vollkommen undenkbar unter den Bedingungen und mit dieser nicht vorhandenen Ausbildung für solche Operationen überhaupt jemand in ein Labor reinzulassen. Dass McLeod das mitgemacht hat, lag vielleicht nur daran, dass er, nachdem die erste Operation gelaufen war, dann nach Schottland gefahren ist, wo er im Sommer immer war, und der hat also dieses Massaker gar nicht gesehen. Man kann annehmen, also der Biograf von Benting hat mal anhand der Laborbücher festgestellt, dass es im Ganzen wahrscheinlich, es waren die ersten 4 waren tot, und von den 19 operierten Hunden sind 14 so schnell gestorben, dass man mit denen gar nichts mehr anfangen konnte. Also es war der Prozentsatz. Also ich hätte mich von ihm nicht operieren lassen.
Natürlich nicht.
Und was noch hinzukommt, alle diese Operationen waren völlig unnötig, weil der hatte eine Methode gewählt, nicht die von Minkowski, dieses Pankreas ganz rauszunehmen, sondern zunächst mal noch einen Teil des Pankreas unter die Haut zu pflanzen, am Anfang unter die Haut zu pflanzen, sodass sie noch nicht diabetisch wurden, und dann erst in einer zweiten Operation des Pankreas rauszunehmen. Das hatte Edon in Frankreich mal so erfunden, weil es angeblich schonender war, aber das war bei Benting nicht der Fall. Nachher hat er dies auch ausgegeben und hat dann direkt Pankreatie gemacht. Also man hätte, wollen wir mal sagen, 10-mal weniger Hunde hätten auch genügt. Die Tiere, die am meisten geopfert wurden in den ersten 2 Jahren der Insulintherapie, waren die Kaninchen. Zum Standardisieren benutzte Eli Lilly einmal Kaninchen. Also das Insulin wurde so standardisiert, bis durch den Unterzucker ein Kaninchen tot war. Das kam billiger, als das durch Blutzuckersenkung zu definieren. Das hat man später dann gemacht. Ja. Aber zunächst war das mit einmal Kaninchen, und dabei sind an die 100.000 Kaninchen für die Insulinherstellung verbraucht worden. Die sollen sogar mal ausgerissen sein bei der Firma Lilly, sodass die ganze Firma Lilly von hoppelnden Kaninchen erfüllt war.
Und dazu kommt ja das wohl, die hatten natürlich kein Internet und schon gar keine künstliche Intelligenz. Der Benting und sein Team, die wussten einfach nicht von den Hundeversuchen auf anderen Kontinenten, richtig?
Oh, man hat damals durchaus Literatur gelesen und durchaus auch fremdsprachige Literatur gelesen. Nehmen Sie mal den Fall allein, dass in Frankreich die Inselzellen nochmal entdeckt wurden und doch dann die Doktorarbeit von Langerhans gefunden wurde in Deutsch, die es auch nur ein paar Mal gab. Also man war damals Polyglott, und man musste also eben deutsche, französische und englische Literatur lesen, und das tat man auch. Wenn man aber nicht gewohnt war, wissenschaftlich zu arbeiten, so wie der Benting, dann hat man gar keine Literatur gelesen. Oder, was er gemacht hat, also er hat nur die Hälfte von der Literatur zitiert in seiner Arbeit, in den ersten, weil er sie wahrscheinlich gar nicht gelesen hatte. Und die von Paulescu, von dem Rumänen, der auch Insulin gemacht hat, hat er falsch zitiert. Der hat da einfach geschrieben, dass Paulescu, das Extrakt von Paulescu den Blutzucker gar nicht senkt. Und das war falsch. Hat sich nachher damit entschuldigt, dass er kein Französisch konnte, aber das ist in Frankreich kein, in den Kanada keine Entschuldigung, da finden Sie an jeder Straßenecke jemand auch in Toronto, der Ihnen das übersetzen kann. Also das ist ein Beispiel dafür, dass Forschung ohne ein korrektes Studium der Literatur gar nicht anfangen sollte. Das ist übrigens etwas, was MacLeod übrigens auch etwas mehr hätte überwachen können. Denn der kannte die Literatur. MacLeod war ein weltberühmter Diabetesforscher damals.
Nun feiern wir ja am 31. Oktober, also wir nicht persönlich, aber es geht am 31. Oktober eines jeden Jahres Halloween um bei uns. Was hat die Nacht zum 31. Oktober denn eigentlich mit der Insulinentdeckung zu tun?
Naja, das ist diese wunderbare Anekdote und die ist ja nur wirklich sehr nett, dass Banting in dieser Nacht eine Vorlesung über den Kohlenhydratstoffwechsel für Studenten vorbereitet haben soll. Das hat er selber in seinen nie erschienenen Memoiren geschrieben, ist verstorben, bevor er die veröffentlichen konnte. Und da hat er eine Publikation gelesen, in der es um den Kohlenhydratstoffwechsel ging und kam dann auf die Idee, dass man einem Hund die Bauchspeicheldrüse herausnehmen sollte. Dass man zunächst mal den Ausgang ligieren sollte, bis die Drüse selber atrophiert und dann aus dem atrophierten Organ dann Insulin gewinnt. Also diese geniale Banting-Idee in dieser Nacht ist überhaupt nicht die Methode, mit der man später dann Insulin hergestellt hat. Das ist extrem kompliziert und wenn wir das heute immer noch so machen, müssten wir, so viele Hunde gibt es gar nicht auf der Welt, dass man damit die Menschen mit Diabetes behandeln könnte. Sondern was man dann vernünftigerweise gemacht hat, ist das Insulin direkt aus Bauchspeicheldrüsen von Tieren, die es häufig gibt und die ein großes Pankreas haben, also Schwein und Rind, zu gewinnen. Also eigentlich eine geniale Idee in der Nacht, die leider gar nicht zielführend war. Aber dennoch eben interessanterweise dazu geführt hat, dass die Insulintherapie 2 Jahre später eingeführt wurde.
Genau, das ist jetzt schon das richtige Stichwort, ne? Also geniale Idee. Wir haben aber gleichzeitig auch gehört, eigentlich waren viele Sachen schon bekannt, die man jetzt vielleicht so ein bisschen auch dem Banting zuschreibt, wenn man eben nicht so tief eintaucht in die Geschichte. Was war denn dann aber die besondere Leistung von Banting und auch von den Forschern um ihn herum da in Kanada, in Toronto?
Ja, die besondere Leistung war, dass sie zum ersten Mal dann ein brauchbares Insulin, was man wirklich tagtäglich spritzen konnte, in vernünftiger Menge produzieren konnten. Dieses Verdienst dafür, dass das möglich wurde, kommt aber gar nicht Banting zu, denn dessen Insulin scheiterte bei der ersten Injektion, sondern es war das Insulin, was Kolib hergestellt hatte. Kolib war ein Biochemiker, ein kanadischer Biochemiker, der zu dem Team von Banting und Best dazukam, auf Wunsch von Banting zunächst. Die haben sich aber dann leider furchtbar zerstritten. Je mehr es dazu kam, dass dieses Präparat wirksam wurde, umso mehr hatten alle Beteiligten Angst, dass irgendjemand das patentieren könnte. Das ging bis hin, dass sie sich fast geprügelt haben, 2-mal. Und das muss ganz fürchterlich gewesen sein. Sie erzählten sich auch nicht mehr gegenseitig, was bei den Versuchen rauskam. Und Kolib, der ein professioneller Chemiker, also Biochemiker war, der konnte natürlich viel, viel besser eine Substanz isolieren, von der man gar nicht wusste, was es war. Das ist ja das Problem. Also die wussten nicht, dass das ein relativ kleines Eiweiß war. Dann wäre es alles einfacher gewesen. Aber der Kolib hat dann vor allen Dingen durch Alkoholextraktion mit immer wieder steigender Konzentration von Alkohol fällt dann das allermeiste Eiweiß raus und es bleibt nur das kleine Insulin übrig. Und damit können Sie, das war der wesentliche Schritt zu der Gewinnung höher konzentriertem Insulin. Während das, was Banting hergestellt hat, so wie das die Anwesen beschrieben haben, eine dicke braune Brühe war, war dann wenige Tage später das von Kolib, demselben Patienten injizierte Insulin, wirksam. Und das war nicht so eine dicke braune Brühe. Es war also doch deutlich mehr gereinigt. Und das war natürlich für Banting ganz schrecklich, dass sein Insulin nicht funktionierte und das von Kolib schon. Und da kam es zu ganz bösem Streit, der aber dann ab zwei, drei Tage danach von McLeod geregelt worden ist, indem alle Beteiligten einen Vertrag unterschrieben haben, dass sie nicht jetzt mit dieser Methode irgendwo anders hingehen und damit Geld verdienen.
Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ-2-Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de.
Sie sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an deftigen Anekdoten mangelt es uns nicht. Und ich glaube, da kommt noch eine weitere hinzu. Sinngemäß übersetzt sagte ja wohl, also eben war ja der Institutsleiter McLeod noch als Schlichter zitiert worden. Sinngemäß und übersetzt sagte Banting einst zu seinem Institutsleiter, Förderer, Mitnobelpreisträger McLeod, diesem Sohn einer Hure werde ich zeigen, wer denn nun die Universität von Toronto verkörpert. Was hat's denn mit diesem Zitat auf sich und was hatten Banting und McLeod denn für eine Beziehung?
Naja, das ist die Beziehung, wollen wir mal sagen, das war eigentlich das Gegenteil einer Beziehung. Das ist geschehen nach dem denkwürdigen Vortrag am Weltdiabetestag, weil der Weltdiabetestag ist nicht nur der Geburtstag von Banting, sondern dieser 14. November war der 30. Geburtstag von Banting, über den er seinen ersten Vortrag über seine Arbeiten mit Best hielt. Also über dieses Massaker an den vielen Hunden, wobei letztlich dann auch rauskam, dass das den Blutzucker senkt, was sie da isoliert hatten. Aber bei diesem Vortrag machte der McLeod schon so eine lange Einleitung für den Vortrag, dass dem Banting kaum mehr was zu sagen blieb. Und er war sehr, sehr sauer danach und wollte mehr Geld und wollte, also überhaupt Geld, er hatte gar kein Gehalt bis dahin, er wollte auch mehr Personal. Und das hat McLeod zunächst einmal eher abgelehnt, aber den Son of the Bitch hat er nicht mehr zurückgenommen, aber McLeod hat danach doch sich sehr generös gezeigt und hat es geschafft, dass Banting $150 im Monat bekam und dann nochmal einen Posten bei einem anderen Lehrstuhl für Vorlesungen, die er gar nicht halten musste, sodass er zusammen $400 verdiente und das war damals viel, viel Geld. Banting hatte noch niemals so viel verdient und der kleine Best als Student bekam $150 und das war für einen Studenten auch schon ganz nett. Also McLeod hat durchaus dann die beiden gefördert und hat auch koordiniert, denn es haben auch andere dann später daran gearbeitet. Also das ganze Institut hat dann ab Januar nichts anderes gemacht, als sich mit Insulin zu beschäftigen. Und McLeod hat also mehrfach vermittelt zwischen diesen streitenden Parteien.
Du hast schon im Nebensatz gesagt, kannst du uns noch mal ein paar Sätze zu Charles Best sagen? Das ist ja auch derjenige, der die Insulinentdeckung auch am längsten überlebte und der auch noch in den 50er oder 60er Jahren sogar, ich kenne Leute, die ihn persönlich getroffen haben, dazu gehörst du nicht, dafür bist du zu jung.
Ja, so jung bin ich auch nicht mehr, aber das war schon knapp, dass ich nicht getroffen habe. Best war eines der ersten Ehrenmitglieder bei Gründung der Europäischen Gesellschaft für Diabetesforschung. Also der ist da noch nach Montecatini Terme gefahren und war auf dem allerersten EASD-Kongress und ist da geehrt worden. Best war der Survivor. Banting ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, als er nach England fliegen wollte im Krieg. Der hat also sein Institut hat dann militärische Forschung gemacht, wie sich das so gehört für Physiologen im Krieg. Und McLeod ist relativ früh gestorben, da war er sehr herzkrank und hat ganz schweres Rheuma gehabt und ist in Aberdeen dann gestorben. Und der Best hat sein ganzes Leben Vorträge darüber gehalten, wie er die Hunde operiert hat da. Hat dabei seine Bedeutung und die von Banting doch manchmal doch sehr in den Vordergrund gestellt. Und es ist Michael Bliss zu verdanken, dem Historiker, den ich wiederum noch persönlich kennengelernt habe, der auch noch Zugang hatte zu überlebenden Zeitzeugen und das ganze Archivmaterial in Toronto zur Verfügung hatte. Und der hat von dem haben wir all die Informationen, und das war im Gegensatz zu mir kein Laienhistoriker, sondern das war ein Geschichtsprofessor, der verschiedene Biografien über Ärzte geschrieben hat. Und der hat das richtig gestellt, dass zum Teil auch Daten und Abläufe dieser Insulinentdeckung einfach falsch dargestellt worden waren. Einfach dadurch, dass eben Banting nicht mehr die Chance hatte, darüber zu reden. MacLeod redete sowieso wenig, der war eher taciturn, ja, der war etwas ruhig. Und konnte das erst MacLeod richtigstellen. Es kam auch zu dieser Banting-Hype, dass der Nobelpreis so schnell an ihn vergeben wurde. Und Kanada war natürlich sagenhaft stolz auf diesen ersten kanadischen Nobelpreisträger. Der wurde also wie ein, und dann war er noch ein Kriegsheld. Ja? Also was Tolleres kann man sich gar nicht als für das Nationalgefühl denken.
Eine weitere interessante Geschichte ist ja auch, dass Banting, also wir kennen ja die Diabetes-Folgeerkrankungen, unter anderem werden Menschen viel zu oft amputiert auch, dass Banting selbst fast beinahe amputiert worden wäre, aber nicht wegen des Diabetes mellitus. Was steckt denn hinter dieser Geschichte?
Das war einem deutschen Schrapnell zu verdanken, was im Ersten Weltkrieg seinen Arm getroffen hat, und er hatte einen Granatsplitter zwischen Elle und Speichel stecken und hat aber dann noch, obwohl sein Chef gesagt hatte, er sollte mal nach zurück hinter die Front ins Lazarett gehen, hat er noch längere Zeit Leute behandelt und ist erst dann wieder zurückgegangen, und man hätte ihm fast den rechten Arm amputiert. Das war infiziert, Antibiotika gab es ja noch nicht. Und damals wurde dann eben abgeschnitten, ja, und er hat glücklicherweise das dann geschafft. Das war in den letzten Schlachten des Ersten Weltkrieges an der Somme. Ich habe mal auf der Landkarte auch ganz genau geguckt, wo das Dorf ist, wo er sich diesen Splitter geholt hat. Übrigens war damals beim Ersten Weltkrieg waren so ziemlich alle, die sich mit Diabetes beschäftigt hatten, waren an der Front. Auf der anderen Seite war Professor Zülzer in einem Militärhospital als Preuße, und der Scott, der auch schon in den USA Insulin hergestellt hatte, hat sich als amerikanischer Soldat an der Front Tuberkulose geholt und war danach ziemlich krank. Also wenn der Erste Weltkrieg nicht die Forschung stillgelegt hätte, dann wäre das Insulin Ende 1914 verfügbar gewesen.
Wenn wir jetzt noch mal so 20 Jahre weitergehen, ne, so in die 30er Jahre, da habe ich gelesen in Ihrem Buch, dass Sie ja auch im Vorwort schreiben, dass es Ihnen besonders wichtig ist, auch noch mal zu schauen auf die Forscher, die in der Zeit des Nationalsozialismus dann Deutschland verlassen mussten, führende Diabetesforscher damals in Deutschland. Vielleicht können Sie kurz mal erzählen, wer war das und was hat eigentlich deren Emigration bedeutet für die Diabetesforschung in Deutschland?
Ja, wenn ich die jetzt alle aufzähle, dann überschreiten wir bei weitem ihre Sendezeit. Das müsst ihr schon in dem Buch nachlesen. Nehmen Sie allein mal Tannhauser, der das berühmteste Buch über Diabetes geschrieben hat, was in verschiedene Sprachen, Spanisch auch übersetzt wurde. Der musste nach Boston fliehen, wurde entlassen mit der Unterschrift von Heidegger, der war nämlich der Leiter der Universität. Ein kleiner Assistent, der bei Tannhauser arbeitete, Arnold Krebs, musste nach England fliehen. Der kriegte danach den Nobelpreis für den Krebs-Zyklus, den jeder Medizinstudent auswendig lernen muss. Und diese Liste könnte ich noch endlos weiterführen. Alle Mediziner oder auf jeden Fall Diabetologen kennen den Begriff Kimmelstiel-Wilsonsche Glomerulopathie. Der Herr Kimmelstiel hatte sich habilitiert in Hamburg, und vor der Universität ist dort ein Stolperstein für Kimmelstiel. Der hat sich alsbald 33 nach den USA absetzen können, aber sein Schwiegervater hat sich suizidiert und viele in der Familie sind umgekommen. Also die Witwe von Minkowski übrigens, von dem berühmtesten deutschen Diabetesforscher. Minkowski hat glücklicherweise die Nazizeit nicht erlebt, aber die Witwe ist im allerletzten Moment noch nach Argentinien geflohen per Schiff. Und dabei hat Charles Best sich darum bemüht, dass diese Reise finanziert wurde, und der Nobelpreisträger Bernardo Houssay in Buenos Aires hat die Papiere, also die musste ja Einwanderungspapiere bekommen, also die haben beide die Witwe von Oskar Minkowski gerettet. Also die deutsche Diabetesforschung lag praktisch da nieder. Es waren nur noch überwiegend, war nur noch die dritte Liga übrig. Es war fast so, als ob die erste und zweite Bundesliga stillgelegt waren. Und das war sehr, sehr tödlich für die deutsche Diabetesforschung. Das gilt nicht nur für die Diabetesforschung, aber gerade der Diabetes war immer ein Bereich, in dem jüdische Forscher sich besonders engagiert haben. Und das war also praktisch so, dass die deutsche Diabetesforschung bei Null war. Es gab dann praktisch, also die vielen schönen Bücher, die es gab über Diabetes, gab es nachher nur noch das von Bertram. Das war ein ganz kleines Büchlein, was während und nach dem Zweiten Weltkrieg dann die deutschen Ärzte im Schrank hatten, um Diabetes zu therapieren. Und die Strategien der Therapie wurden überwiegend von Katsch, der in Greifswald den Lehrstuhl hatte, sozusagen diktiert. Aber Konkurrenz gab es keine. Also es war ein ganz schrecklicher Aderlass, von dem sich Deutschland erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg erholt hat. Der berühmteste Diabetologe übrigens, der in Deutschland geboren ist, ist der Mitentdecker der Insulinpumpe. Und nicht nur dieses, der ist Sir George Alberti, der von der Königin Elisabeth für seine Verdienste um die Diabetesbetreuung und Forschung geadelt worden ist. Und der heißt Kurt Georg Matthäus Meyer Alberti und stammt aus Koblenz. Das war die kurze Version auf Ihre Frage.
Ja.
Das
ja,
kann ich auch länger.
Das kann ich mir schon denken.
Es ist übrigens eine Schande, dass in Deutschland bisher kein Preis oder eine Medaille oder sonst irgendwas nach diesen emigrierten deutschen Forschern benannt worden ist. Jetzt haben die Nierenspezialisten haben jetzt einen Kimmelstiel-Preis erfunden, aber es ist gerade kurz her. Aber wir hätten durchaus auch da vorrätig, nach denen man noch etwas benennen könnte. Das haben die Gastroenterologen haben das gemacht und viele andere Bereiche, die Diabetologen eben leider nicht.
Ja, die Diabetologen haben ja jetzt eher mal Preise umbenannt, ne? Also.
Nein, sie haben sie entnamt.
Oder so, genau, die haben jetzt ja keine Namenspaten mehr sozusagen, sondern eher neutrale Bezeichnungen.
Man kann nicht alles haben, aber an der Tatsache, dass sie jetzt diese beiden Namen nicht mehr haben, bin ich nicht ganz unbeteiligt, weil ich das immer wieder angesprochen habe. Aber ich möchte jetzt nicht über deren Nazi-Aktivitäten jetzt, das ist nicht das Thema. Ja. Das können Sie auch in dem Buch im Detail nachlesen. Also das war lange, lange fällig, das zu bereinigen.
Genau, man kann ja auch in dem Gutachten auch nachlesen, ne? In dem medizinhistorischen Gutachten, was da so genau die Hintergründe sind.
Es kommen ja jetzt die langen Winterabende, da haben die Menschen doch gute Geschichten nachzulesen in deinem Buch. Wie ist das denn heute eigentlich? Du hast ja betont, dass die Diabetesforschung in Deutschland natürlich bei Null war. Wie steht die Diabetesforschung in deinen Augen heute international da?
Ja, mittlerweile ist Deutschland dank der Tatsache, gerade die Wiedervereinigung hat da viel geholfen, dass da mehr Konkurrenz in das Geschäft gekommen ist. Und mittlerweile, wenn man das mal an den Preisen der Europäischen Gesellschaft für Diabetesforschung, der ESD, anschaut, dann ist in den letzten Jahren Deutschland das führende europäische Diabetesforschungsland geworden. Und die Qualität der Versorgung bei Diabetes ist Deutschland ebenfalls mit an einer Spitzenposition. Es gibt kein Land der Welt, in dem so viele Diabetesberaterinnen und Assistenten, also so viele Schulungen für Menschen mit Diabetes gemacht werden, wie das in Deutschland der Fall ist. Und dass das flächendeckend in der Form passiert, das gibt es sonst nur in den skandinavischen Ländern, aber ansonsten ist das ein Traum. Also die Amerikaner würden sich freuen, wenn sie sowas hätten wie bei uns.
Sie haben ja jetzt eben selbst den Sprung schon in die heutige Zeit gemacht mit Ihrer letzten Antwort. Und was ja auch interessant ist, ist, dass Sie einer derjenigen sind, die an der Entwicklung der ersten Schulungsprogramme für Menschen mit Diabetes beteiligt waren, dass Sie auch ganz lange Direktor der EASD waren, sich also wirklich sehr, sehr gut in allem auskennen und vielleicht auch einschätzen können, was so in letzter Zeit der wichtigste Fortschritt auf dem Gebiet der Diabetologie war, da sagen wir mal so von Ende des Zweiten Weltkriegs oder von der Nachkriegszeit bis heute.
Ja, das ist meiner Meinung nach nicht, obwohl das natürlich auch wichtig ist, die Entwicklung der Technik, der Insulinpumpen und der natürlich immer besser geworden Insuline, sondern der ganz wesentliche Fortschritt, der große Sprung nach vorn, war die Tatsache, dass man sich wieder besonnen hat, einer Form der Insulinbehandlung durch die Patienten selber, durch die betroffenen Patienten selber. Das hat Stolte in Deutschland schon vor dem Zweiten Weltkrieg bei diabetischen Kindern gemacht, aber das wurde in Deutschland einfach weggebügelt von den Autoritäten, die es damals gab. In anderen Ländern war das durchaus gang und gäbe, dass die Menschen selber ihren Urinzucker gemessen haben und die Insulin angepasst haben. Vor allen Dingen französische Pädiater, englische machten das. Und dann kam in den Beginn der 80er Jahre, also Ende der, ganz am Ende der 70er Jahre, vor allen Dingen beginnend mit Assal in Genf, dann die Schulung der Patienten zur Selbstbehandlung. Also nicht mehr einen Monat in der Diabetesklinik irgendwo auf dem flachen Land, jedes Jahr wieder, sondern einmal 5 Tage lang lernen, wie man sich behandelt und dann nicht mehr in die Klinik kommen. Und heute ist ja mittlerweile so, dass man in vielen Fällen gar nicht in die Klinik braucht dafür. Und das gab auch, was das HbA1c angeht, also die Qualität der Kontrolle angeht, einen Sprung in der Qualität der Therapie, die man in dieser Form dann nachher gar nicht mehr gesehen hat.
Was sich wahrscheinlich nie ändern wird, ist, dass die Menschen, die Diabetes sagen oder Diabetes schreiben und sagen, die eine Frage an dich, ärgert dich das? Und die andere Frage, Banting selbst hatte ja wohl auch eine gewisse Rechtschreibschwäche diesbezüglich. Da hast du noch vielleicht eine letzte Geschichte für uns.
Naja, ob das eine Rechtschreibschwäche war, aber in diesem berühmten Zettelchen, den es gibt, also wenn jemand mal nach London, Ontario kommt, da gibt es ja das Diabetes-Museum, das Banting House als Museum und da steht das Bett noch, in dem er die Idee hatte, die berühmte. Und dann gibt es auch diesen Zettel, auf dem er eben aufgeschrieben hat, wie man das machen sollte. Und da steht also es ist falsch geschrieben. Ich bin kein Germanist oder Deutschlehrer und mache auch jede Menge Rechtschreibfehler. Kannst du auch in meinem Buch finden, ja, ist eigentlich ziemlich egal, wie man es schreibt. Man könnte aus dem Griechischen sogar auch das I akzeptieren, ja, also nicht Diabetus, das ist schon mal ganz falsch, aber Diabetes, ich glaube nicht, dass das so große Bedeutung hat. Ja. Was viel wichtiger ist, wenn ich das, obwohl du das nicht gefragt hast, nochmal sagen darf, einen Menschen, der für den Diabetes und für die Menschen mit Diabetes unglaublich viel geleistet hat, den vergisst man immer vollkommen. Das Insulin wurde erstmals mit Erfolg eingesetzt im Januar, im Januar 22. Und schon im Januar 23 wurde Insulin professionell in der Firma Lilly hergestellt. Das ist unglaublich, ja. In großen Mengen. Mit Riesenmengen von Pankreatar, mit gefrorenen Bauchspeicheldrüsen, die aus den Schlachthöfen dazu Lilly kamen. Also innerhalb von 12 Monaten haben die es geschafft. Und das ist zu verdanken einem Biochemiker, der Clues hieß und der eigentlich auch den Nobelpreis verdient hätte. Denn der hat durch seine Kenntnisse, der war Engländer, hatte aber Biochemie studiert, also Chemie studiert und dann in Deutschland, in Göttingen promoviert, also war auch Polyglott und der wurde angeheuert von Eli Lilly, um dieses Insulin herzustellen und hat das mit einer Serie von Erfindungen, die der gemacht hat, dann geschafft, dass das immer konzentrierter und klimakonzentrierter wurde. Und der hat übrigens sicher von allen Beteiligten an der Revolution durch die Insulintherapie wahrscheinlich das glücklichste Leben von allen gehabt. Denn der hat in seiner Tätigkeit eine Reihe von Lilly-Aktien bekommen. Und in Indianapolis gibt es eine Konzerthalle, die er gestiftet hat, also zu der er sehr, sehr viel gegeben hat, einen hohen Betrag. Und es gibt auch eine Clues-Stiftung und ein schönes Buch über sein Leben. Also der hat finanziell wahrscheinlich die beste Karte gezogen von allen Beteiligten an der Herstellung des Insulins. Ganz nebenbei hat er auch noch einen anderen Nobelpreis mit betreut, nämlich die Entdeckung des Vitamin B12 zur Therapie der perniziösen Anämie. Das wurde entdeckt von einem Menschen, der kurz nach der Entdeckung mit Insulin behandelt worden ist und gerettet worden ist. Der hat Typ 1 Diabetes gehabt, Nobelpreis bekommen dann. Aber die Tatsache, dass sein Extrakt dann professionell also Leberextrakt dann hergestellt werden konnte, das hat auch der Clues gemacht. Also der hat praktisch bei 2 Nobelpreisen aus der Industrie heraus die Umsetzung in die klinische Therapie möglich gemacht. Ich saß jetzt gegenüber dem Präsidenten der amerikanischen Diabetesgesellschaft letzte Woche und habe ihm gesagt, er soll endlich mal eine Medaille für Herrn Clues stiften. Denn das wäre, ein Denkmal hat er schon, denn die Konzerthalle, die nach ihm benannt ist, das ist eigentlich genug.
Also gar nicht so wichtig, ob man den Diabetes oder Diabetus schreibt, sondern viel eher, dass man es zur Verfügung hatte damals. Banting selbst hatte übrigens Diabetus geschrieben und du selbst hast das zum Beispiel in dem schönen Artikel im Diabetes-Journal damals mit einem Faksimile sogar, was man da von Toronto angefordert hat. Wir verlinken den Artikel damals, weil da auch einige der Anekdoten oder noch mehr drinstehen in den Shownotes, dass man das nachlesen kann.
Ja, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir jetzt nochmal auf einen ja wenig beachteten Herrn Clues zu sprechen gekommen sind. Also einfach auch nochmal interessant zu erfahren, dass da ja immer Leute im Hintergrund sind, die dann gar nicht so den großen Namen haben, aber sehr, sehr wichtig waren. Ja, und jetzt hoffe ich, dass wir noch einen kleinen persönlichen Teil anschließen können an die eher fachlichen Fragen und würde gerne mal wissen, Sie sind ja jetzt im Ruhestand oder vielleicht auch eher im Unruhestand. Also und womit beschäftigen Sie sich denn jetzt so am liebsten? Und was mich natürlich auch noch interessieren würde, es ist ja bekannt, Sie sind oft in Frankreich. Haben Sie da vielleicht noch einen Geheimtipp, wo man da besonders gut essen kann oder was man sich ansehen sollte?
Nun, wir haben ein Haus geerbt in Burgund, in Avallon. Das ist in der Nähe von Chablis. Oder wenn Sie Vézelay kennen, wo der heilige Bernhard zum zweiten Kreuzzug aufgerufen hat und wo auch Richard Löwenherz das Kreuz genommen hat. Schönsten Kapitelle des ganzen Mittelalters. In der Nähe ist auch Alesia, wo Vercingetorix verloren hat gegen Cäsar. Wenn Sie dort nach Avallon kommen, werden Sie mit Sicherheit gutes Essen finden. Wenn Sie unweit davon nach Vézelay fahren, sehen Sie ein Highlight der Kulturgeschichte. Und dann können Sie natürlich auch, um zum Diabetes zurückzukommen, nach Girol fahren, ein Dorf mit an die 60 Einwohnern, wo es in einer Rue Bouchardat eine Plakette gibt, eine große Steintafel, gewidmet dem berühmten Diabetologen Apollinaire Bouchardat, dem Erfinder der Therapie des Typ-2-Diabetes, Selbstkontrolle, Gewichtsabnahme, Bewegung. Und dort hab ich einige Jahre mit seiner Familie eine Gedenktafel angebracht, als er seinen 200. Geburtstag hatte. Sein Geburtshaus ist auch zu besichtigen, aber leider hat das hervorragende Restaurant, was da in Île-sur-Sein war, das hat leider zugemacht, das Covid hat dem schönen Restaurant da das Genick gebrochen. Aber Sie finden in der Gegend in Burgund, das nördliche Burgund ist eine sehr schöne Gegend für so eine Kurzreise von einer Woche für Kultur. Das kann man auch im Herbst und Frühjahr machen.
Nun sind schon 2 Stichworte gefallen, Burgund, Chablis. Ich wäre noch persönlich interessiert an einer Empfehlung von dir für guten französischen Rotwein.
Nun, wir trinken überwiegend Mortli. Mortli ist ein kleiner Weinort, der links oben von Volnay und Pomard ist. Und diese Gegend ist natürlich, also Motley ist nicht ganz so teuer wie Pomard und Volnay oder Gevry Chambertin. Für mich sind das die besten Weine der Welt. Und wenn man sie doch direkt bei den Winzern kauft, ist das auch bezahlbar. Und lieber eine Flasche etwas teureren Wein als drei schlechte. Ja. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Apollinaire Bouchardin hat übrigens damals gesagt, dass Menschen mit Diabetes doch nicht allzu viel Wein trinken sollten. Nicht mehr als einen Liter am Tag.
Geht doch nicht um eine gute Pointe.
Dabei müssen Sie aber bedenken, dass der Wein damals mit Wasser verschnitten wurde. Ja, also die haben 1:1 Wasser dazu getan. Dennoch war das schon eine ganz ordentliche Dosis. Ja. Und der hat einen eigenen Weinberg gehabt und dort hervorragenden Pinot Noir gemacht.
Also dann würde ich sagen, dann war das doch bestimmt ein sehr weiser und guter Ratschlag, sich da auf einen Liter zu beschränken, also am besten vielleicht doch verdünnt. Und ja, vielen Dank, lieber Herr Dr. Jörgens, für das interessante und amüsante und doch auch ernsthafte Gespräch über Bending und die anderen Diabetesforscher, über Insulin und auch die Irrungen und Wirrungen der Diabetesforschung.
Ja, vielen Dank.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Und unser Dank geht auch an unsere KollegInnen Anna Romales, Christian Duda und Nils Kreff aus dem Digitalteam und an Gregor Hess aus der Redaktion. Bis zum nächsten Mal sagen Nicole Finkenauer
und Günther Nuber. Tschüss.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.